abstoppen, damit ich nicht so lange predige. Ist mir hier total voll. Das ist ganz aufregend, dass ich mir denke, hoffentlich ist der Lobpreis bald oben, weil noch ein Lied und dann bin ich ganz tot. Also kacke ich voll ab. Ich werde jetzt noch mal kurz in Zungen beten und hoffe, dass derjenige unter euch dem Gott die Auslegung gibt, was ganz sicher ist, dass das tun wird, die Treue und den Mut hat, nach vorne zu kommen und das dann auch zu sagen. Ekora basciente kiria chala kose fie krono sentria la kasha bati chali andrika fosietro kolo boshandria kesetria la mashakaburu chasiete. Es io kolo boshandria kaforo boshandria thatria la gosietri makala chala se shia kolo botiende. Elikiata kolo boshandria na kalia stromo jete fro kostiende. Es iapu kolo boshandria kolo tesetje. Esiacro tiendria chalia mantrique sientri gotumbro sicilia timbia carabasefro corosientria calajatias geniatria samacorias. Amen. Halleluja. Noch mehr Sätze verstanden worden? Bitte? Du bist groß und mächtig? Cool, ich hatte das so beim Beten, so das Bild, immer so ein Bild, das so in die Richtung von allem drei geht. Irgendwie das, ja, kann das gar nicht beschreiben, aber es war ein schönes Bild. Ich bin total froh, heute hier zu sein. Also ich freue mich echt total. Also ich bin ja... Gerne.
Wenn ich jetzt nicht gekommen wäre, wäre ich ungehorsam gewesen. Es geht wirklich, es geht um ein Bild. Und es geht darum, wie siehst du dich selbst? Worauf schaust du? Dir werden so viele Dinge gesagt über dich, aber diese Dinge, die dir gesagt werden, wenn du sie, wo holst du sie her? Wo schaust du hin? Ich war letztens unterwegs, da wollte ich auch so einen Spaziergang machen mit dem Herrn. Da bin ich auf der Bushaltestelle so vorbeigegangen. Da war so ein Bushaltehäuschen mit großen Scheiben. Das war so braunes Rauchglas und ich habe mein Angesicht da so drin gesehen, so verschwommen. Und ich war da gar nicht mit zufrieden. Das sah so komisch aus. Ich hatte so einen komischen Ausdruck. Und ich dachte, was ist das denn? Das bist doch nicht du, oder? Du siehst aber scheiße aus. Ja, so war das wirklich. Und dann bin ich da weitergegangen und dann kam die Stimme so des Heiligen Geistes in mir hoch. Wo schaust du hin? Schau in das Spiegelbild, das ich dir gegeben habe. Und ich rede jetzt zu euch, zu jedem Einzelnen. Schau in das Bild, was Gott von dir hat, was der Vater von dir hat. Und das ist ein wunderbares Bild. Du bist ein Sohn von ihm geschaffen. Eine Tochter von ihm geschaffen. In seiner Liebe, durch das Blut. Durch das Kreuz. Dort wurdest du geschaffen. Eine neue Kreatur in Christus Jesus. Eine neue Schöpfung. Das ist so wunderbar. Wir haben das alle noch nicht begriffen, wer wir sind in Christus. Da ist wirklich Herrlichkeit in uns. Und das ist die... Das ist die Erweckung. Da geht's los, wo wir das anfangen zu begreifen. Wo wir das anfangen zu begreifen, wer wir sind.
Fühlt sich gerade irgendjemand hier und braucht eine Erfrischung? Hier vorne ist einiges. Dann komm ruhig und empfang das. Also wirklich, wir haben, ja, hier ist echt Kraft gerade da. Das ist wunderbar. Oder lass uns noch eine Weile lachen. Das ist auch richtig gut. Es ist gefasst nichts Besseres, als im Geist zu lachen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du deine Salbung gewicht richtig im Raum freisetzt oder so. Herr, ich danke, dass das jetzt da ist irgendwie und ich mehr davon. Und ich glaube, Gott dient gerade echt Leuten, die irgendwie frustriert sind irgendwie und die innere Heilung brauchen. Und ich sage echt, empfang das, Jesus will dich heute erfrischen, Jesus will dich echt voll machen mit seinem Geist und will dich ausrüsten, dass du weiter nach vorne gehen kannst. Und es gibt echt keinen Grund, leer zu sein, nicht? Es gibt so viel Kraft, bei Gott ist eine Fülle von Kraft. Und das reicht für dich und das reicht für deine Familie und das reicht für deinen Dienst. Und deswegen sei nicht frustriert in dem, wo du drin bist. Sei nicht frustriert, Gott ist dir nah und Gott wird dir Kraft geben, Gott wird dich wieder aufbauen. Halleluja. Ja, ich habe gerade versucht zu sagen, dass ich mich freue, hier zu sein. Und das tue ich wirklich. Also ich genieße das total, in einer Gemeinde zu sein, die Offenheit hat für den Heiligen Geist. Echt, das ist so toll irgendwie. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das irgendwie ist für Prediger, in so einer Umgebung zu predigen. Das ist total geil. Das ist richtig schön, irgendwie zu sehen, dass Leute Bock haben auf den Heiligen Geist. Und wir sind gerade in das Vorgebet reingekommen und ich bin ja ein höflicher Lehrer und ich frage deswegen irgendwie immer vorher irgendwie, was ich machen darf in der Gemeinde. Und ich wollte gerade fragen, wie darf ich hier in Sprachen beten? Irgendwie dann brach das auch schon voll los und ich hatte mein eigenes Sprachengebet gar nicht mehr verstanden. Irgendwie so laut haben die anderen alle in Sprachen gebrüllt. Und das war der Hammer. Und dann kam noch ein Eindruck irgendwie von der Dame mit der blauen Käppi da. Und ich fand das total cool. Es baut mich echt auf, irgendwie in einer Umgebung zu sein mit Leuten, die im Glauben leben und die mit dem Heiligen Geist erfüllt vorangehen. Das ist richtig, richtig cool. Und ich habe gerade da im Lobpreis irgendwie auf dem Boden gelegen und hatte irgendwie so das Gefühl, dass ich euch ermutigen sollte, weiterzugehen auf dem Weg. Echt, lasst euch nicht irgendwie daraus reden. Lasst euch von keinem erzählen, dass das nicht cool ist. Lasst euch von keinem erzählen, wie dass man sowas nicht mehr brauchen würde oder dass es aufgehört hat oder was es sonst irgendwie an Theologien gibt, irgendwie so in dieser Welt, irgendwie an ungläubigem Zeug. Echt, lasst euch nicht irgendwie das ausreden, was ihr habt. Das, was ihr habt, ist gut. Das ist von Gott und das ist wunderbar, dass ihr es habt. Echt, bleibt auf dem Weg und zieht das echt durch. Ich habe so einen Lieblingsprediger, Hermann Zeiss heißt der. Der hat irgendwie in der Nachbarschaft von Remscheid gearbeitet, hat sich 1944 bekehrt, ist 1958 beim Verkehrsunfall gestorben und hat in diesen 14 Jahren zwischendurch 100 Gemeinden gegründet, nämlich die Ekklesia-Gemeinden, von denen es immer noch irgendwie einige in Deutschland gibt, hat riesige Hallen gefüllt, also hat in Wuppertal immer Sonntaggottesdienste im Kino gehabt, da waren mehr als 1000 Leute, stand selber in einem großen Heilungsdienst und also war echt jemand, der sehr übernatürlich am Start gewesen ist und sehr massiv mit dem Heiligen Geist vorangegangen ist, gerade irgendwie so für deutsche Prediger, die ja meistens eher etwas kopflastig sind und nicht so sehr irgendwie geisterfüllt sind. So dass ich sagen kann, dieser Mann echt ein sehr großes Vorbild für mich ist. Und ich habe mal eine Predigt von ihm gehört auf dem Weg nach Hause, irgendwie auf der A43 war ich da gerade irgendwie, oder 45 gerade dabei, irgendwie auf die A1 zu fahren. Und da hat er einen Satz gesagt, der sich mir echt voll eingebrannt hat, da hätte ich fast einen Unfall gebaut, irgendwie so hat mich das irgendwie angesprochen. Nämlich er hat gesagt, wir sollten uns schämen, dass wir so wenig Geistesgaben in unseren Gemeinden haben. Und ich habe das gehört und dachte, boah, jawohl. Und ich habe mich sofort angefangen zu schämen, irgendwie, dass ich so wenig Geistesgaben in meiner Gemeinde habe. Habe dann auch konsequenterweise gleich angefangen, darüber zu predigen. Das war im Oktober oder November letzten Jahres. Jetzt predige ich immer noch über Geistesgaben für bei mir in der Gemeinde, weil ich es echt sehen will, dass wir in diese Gaben reinkommen. Und es gibt irgendwie so viele komische Gedanken so in der Christenheit dazu. Und seit ich angefangen habe, halt überall, wo ich bin eigentlich, sofern ich das darf, über Geistesgaben zu reden, komme ich in sehr viele Konflikte hinein und habe mit ganz vielen lieben Geschwistern Streit irgendwie darüber gekriegt. Also jetzt nicht so sehr, dass man sich total gezopft hat und kein Abendmahl mehr miteinander feiern würde oder so. Aber halt irgendwie immer so diese theologischen Diskussionen, die man halt irgendwie darüber hat. Und es gibt viele Christen, die mir sagen, ja, Geistesgaben, das mag ja irgendwie ganz nett zu sein für euch Charismatiker, aber man braucht das ja irgendwie gar nicht unbedingt. Geistesgaben sind nicht heilsentscheidend und man kommt ja auch irgendwie ohne Sprachengebete zu haben und prophezeit zu haben in den Himmel. Und ich sage dann immer so, ja, das stimmt. Im Prinzip, klar, du kommst irgendwie in den Himmel, ohne mit dem Heiligen Geist auch nur getauft zu sein. Irgendwie, du musst nicht daran glauben. Du kannst in den Himmel kommen, ohne dass du wieder einen Prophetietest abgeben musst irgendwie und einen Eindruck vorweisen musst oder so. Also das ist alles irgendwie absolut möglich. Und dennoch glaube ich, dass Geistesgaben absolut heilsentscheidend sind. Nicht so sehr für uns, aber für die Leute draußen. Amen. Und ich meine, wir haben ja nun mal auch einen Auftrag hier, ne? Es gibt ja einen Grund, warum Gott uns nicht gleich nach unserer Bekehrung weggebeamt hat. Und dieser Auftrag ist, geht hinaus in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe, und ich werde bei euch sein bis ans Ende der Welt. Und ich glaube, dass es unmöglich ist, diesem Auftrag gerecht zu werden, ohne Geistesgaben. Ich glaube das wirklich. Also ich meine, wenn ihr anderer Meinung seid, gut, dann werdet ihr wahrscheinlich nicht in dieser Gemeinde hier, aber dann können wir uns dann nachher gerne noch drüber unterhalten. Aber ich glaube wirklich, dass es nicht geht ohne Geistesgaben. Ich habe kaum eine Bekehrung miterlebt, irgendwie in den ganzen 13 Jahren, in denen ich Christ gewesen bin, die nur intellektuell war. Klar, ein paar Leute gibt es irgendwie, die haben eine Predigt gehört oder haben, ich kenne sogar einen, der hat nur Bibel gelesen und ist dann irgendwie auf den Trichter gekommen, ja, Jesus muss Gott sein, hat sein Leben Gott übergeben und fertig. Du warst das. Nee, ich meinte einen anderen, aber das ist auch zumindest Hauskreisleiter geworden. Also scheint auch eine gute Möglichkeit zu sein, zum Herrn zu kommen und danach Karriere zu machen. Aber so die weitaus meisten Leute, die ich kennengelernt habe, die Christ geworden sind, da war irgendwas Übernatürliches bei. Die sind in den Gottesdienst gekommen und haben eine Prophetie gekriegt oder sind in den Gottesdienst gekommen und ich kenne einen irgendwie bei uns, die ist irgendwie im Lobpreis umgefallen, irgendwie einfach so, die hat noch nicht mal irgendwie daran geglaubt, die hat einfach irgendwie gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir und plock, lag die da. Und irgendwie solche, ja, sowas erleben wir ja hin und wieder auch mal irgendwie. Und ich glaube, dass eigentlich bei den meisten Bekehrungen irgendetwas Übernatürliches dabei ist und dass wir gar nicht dienen können, ohne eine gewisse Salbung zu haben und in übernatürlicher Kraft den Menschen das Evangelium zu bringen. Und das ist auch eigentlich total logisch, weil ich meine, wen interessiert, was wir sagen? Im Grunde genommen keinen. Ne? Also ich meine, wir stehen dann in der Fußgängerzone und verteilen den kranken Broten und ein paar Flyer dabei und versuchen mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Und neben uns stehen irgendwie Jehovas Zeugen, wie mit ihrem Wachturm, und 3 Meter weiter irgendwie stehen dann irgendwie die Herren in den schwarzen Anzügen von den Mormonen. Und dann irgendwie wieder ein paar Meter weiter sind irgendwelche orange gekleideten Leute mit Tamburinen, die dann Backwaren verkaufen oder sonst irgendetwas, Okkultes. Und Backwaren, genau, die sind dann auch noch da, wie die ganzen Bäcker, ey. Das sind die Schlimmsten, das sind echt die schlimmsten Abzocker. Ey. Und weißt du, alle haben Worte, alle haben Worte. Und was wir brauchen, ist ein übernatürlicher Ausweis. Und das war genau das Gleiche, was Jesus gemacht hat. Irgendwie hat gesagt, hier dem einen Lahmen gesagt, komm, irgendwie deine Sünden sind dir vergeben. Und die Pharisäer haben nicht gesagt, Halleluja, sondern haben gesagt, irgendwie, ah, das kann ja gar nicht sein, irgendwie, das ist Gotteslästerung. Und was hat Jesus dann gemacht? Er hat nicht irgendwie weiter gepredigt, sondern hat gesagt, was ist leichter, Sünden vergeben oder den Typen zu heilen. Und er hat den Typen geheilt und damit war klar, dass er Sünden vergeben konnte. Und ich glaube irgendwie, dass es diese Kraft ist, die uns echt fehlt als Gemeinde. Und dass Zeit ist, dass wir als Gemeinde und als Christen und als Kirchen wie Jesu aufstehen und in diese Kraft reinkommen. Und dass wir diese ganzen Scheu irgendwie davor verlieren, irgendwie, dass irgendwann mal jemand in Süddeutschland in Sprachen gebetet hat und dann den Satan angebetet hat, was wahrscheinlich sowieso nicht stimmt, auch wenn das irgendwie jeder erzählt, aber es ist wieder so eine typische Spinne in der Yucca-Palme-Geschichte, irgendwie, die man überall irgendwie über 3 Ecken gehört hat, aber die es nie gegeben hat. Oder keine Ahnung, was die Leute für eine Angst haben. Ich meine, als ich zum Glauben gekommen bin, ich komme zum Glück aus nicht-christlichem Elternhaus und hatte keinerlei Berührungsängste irgendwie so vor charismatischen Dingen. Also manchmal bin ich wirklich froh darüber. Aber so die Leute, die mich eigentlich zu Jesus geführt haben, die hatten damals eine Riesendiskussion über das Umfallen. Und dann hieß es sowieso, Umfallen ist sowieso nicht gut. Aber wenn man irgendwie nach hinten umfällt, dann ist es garantiert dämonisch. Aber wenn man nach vorne umfällt, irgendwie, dann könnte das noch vom Heiligen Geist sein, weil man auf sein Angesicht fällt. Und ich meine, so sehr ich solche Leute liebe, und ich liebe sie wirklich, ich liebe sie ganz ehrlich irgendwie, aber es sind Sachen, da müssen wir mal drüber wegkommen als Gemeinde und müssen irgendwie mal sagen, okay Gott, auch wenn es meine Theologie verletzt, aber ich will alles haben, was du für mich hast. Und egal, ob mir das schräg erscheint oder nicht, aber ich will nicht irgendwie draußen auf der Straße stehen und meinen nichtchristlichen Freunden irgendwas über Jesus erzählen und keine Kraft dabei haben. Sondern ich will natürlich, dass ich Worte spreche, die wie Brandsätze sind und die irgendetwas in ihnen anzünden und etwas in Bewegung bringen, dass sie dann irgendwann Jesus kennenlernen. Und deswegen sollte es, meine ich, unser Hauptanliegen sein, dass wir als Christen in Gottes übernatürliche Power reinkommen. Und egal, was das kostet, egal, wie lange das dauern wird, wir sollten alles wieder dran setzen, um da reinzukommen. Denn es wird diese Kraft sein, die die Welt verändert. Und ganz ehrlich, keiner von uns irgendwie hat Bock, irgendwie hier mit 30 Leuten irgendwie nur Gottesdienst zu feiern. Ich meine, es ist cool, irgendwie, dass 30 Leute jetzt hier sind, und irgendwie, aber es sollte noch was anderes sein. Bielefeld ist größer als 30 Leute. Ich weiß nicht, wie viele Leute es hier gibt. Irgendwie 30.000, 300.000. 320.000. Und wir wollen, dass diese Leute zu Jesus finden. Ich meine, wir wollen, dass sie mindestens irgendwie 300.000 dann Christen werden und dass es unmöglich ist, aus Bielefeld in die Hölle zu kommen. Oder dass es zumindest extrem schwierig ist. Dass irgendwie keiner irgendwie im Endgericht ankommen kann und sagen kann, ich habe nie eine richtige Chance gehabt. Sondern wie, dass jeder, der irgendwann da, ja, im Endgericht ist, irgendwie mindestens irgendwie zugeben muss, ja, das stimmt, ich habe irgendwie im Bus irgendwie mehrmals diese verrückten Leute getroffen und die haben prophetische Eindrücke für mich gehabt, die gestimmt haben. Und ja, stimmt, mein Opa ist irgendwie von Krebs geheilt worden, als ein Christ für den gebetet hat. Und ja, stimmt, irgendwie, ich bin selber mal im Gottesdienst total angesprochen, aber ich, Hohlkopf, irgendwie, habe nicht irgendwie die Botschaft angenommen. Also das muss echt das Minimum von dem sein, was in Bielefeld geht. Und ich glaube wirklich, der Weg dahin wird es sein, mehr in die Gaben reinzukommen, mehr irgendwie den Heiligen Geist kennenzulernen, mehr in der Leitung des Heiligen Geistes zu sein und mehr in richtiger, übernatürlicher Power irgendwie rauszugehen und die Welt zu verändern. Und das ist eine Botschaft, die ich mittlerweile schon wie wirklich sehr oft rede. Ich habe das ja gerade gesagt, ich bin viel in anderen Gemeinden unterwegs und es ist wirklich... Eigentlich bin ich nur in guten Gottesdiensten. Also es gibt ganz wenige Gottesdienste, wo ich nachher irgendwie sagen würde, okay, da hätte ich nicht hingehen müssen oder so. Also es war immerhin, mindestens die Predigt war gut, wenn ich da war. Und meistens irgendwie auch so, das Drumherum war irgendwie ganz gut. Aber es gibt viele Gottesdienste, wo ich echt im Vorgebet bin und im Vorgebet schon darüber nachdenke, ob ich nicht einen Bekehrungsaufruf machen sollte, irgendwie, damit die Leute irgendwie mal ihren Gott richtig kennenlernen, weil da so kraftlose Gebete gesprochen werden, weil so viel Wenns und Abers da sind und irgendwie so viel Gebete eigentlich nichts anderes sagen als: Gott, wenn es möglich ist, lass diese Veranstaltung nicht total floppen, sondern mach doch irgendwie so ein bisschen was. Und ich finde das immer total schade, weil ich jedes Mal eigentlich empfinde, wenn ich in so einem Gottesdienst bin, wo 300-400 Leute sind, und wie das Gott viel machen will und nicht nur ein bisschen was machen will. Und das ist ganz oft, und wie der Unglauben der Leute, die die Sachen vorbereiten, ist, und wie der dafür sorgt, dass nicht mehr Kraft Gottes reinfließen kann. Und so frage ich halt jedes Mal, wie darf ich prophezeien? Darf ich heilen? Darf ich irgendwie in Sprachen beten? Und es kommt eigentlich fast jedes Mal so, nee, lieber nicht. Und das ist natürlich schon irgendwie etwas, was die Salbung total am Fließen hindert. Denn das Einzige, was dann funktioniert, ist, man kann noch ein bisschen in der Lehrsalbung arbeiten oder in der Predigersalbung, aber irgendwie Gott ist schon irgendwie auf einiges reduziert oder auf ein kleines bisschen von dem, was er eigentlich machen kann, reduziert. Und es ist total schade. Und so hoffe ich irgendwie, dass wir dahin kommen, dass unsere Gemeinden absolut glaubensvoll sind. Dass wir mit einer Erwartung in Gottesdienste hineinkommen, dass wir warm gebetet in Gottesdienste hineinkommen, dass wir offen dafür sind, unserem Gott zu begegnen und auch sagen, ich werde nicht mehr irgendwie aus dieser Tür rausgehen, bevor ich irgendwie etwas von Gott gekriegt habe. Und wenn es nicht durch Lobpreis passiert ist und nicht durch Predigt passiert ist, dann werde ich auf jeden Fall noch irgendwie jemanden vom Ministry-Team irgendwie ansprechen oder einen Christen, der hier gerade rumläuft, irgendwie, dass der noch für mich betet oder sonst irgendwie etwas macht. Irgendwie. Aber ich will auf jeden Fall irgendwie etwas von Gott kriegen in jedem Gottesdienst. Und ich hätte jetzt eigentlich, ja, ich könnte jetzt fast irgendwie über Geistesgaben predigen, aber das ist ja nicht mein Thema heute, sondern es soll ja eigentlich bloß um eine ganz spezielle geistliche Gabe gehen oder eine ganz spezielle Wirkung Gottes. Gehört, dass das eine total typische Handbewegung für mich sein soll, dieses. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Ist doch okay, wenn ich das über das Effektgerät hier gieße und so, ne? Oder als ein Verstärker, das passt schon. Das müssen die Dinge abkönnen, das ist wie es für Rockstars gemacht, die kippen dauernd Bier darüber. Und ich möchte Also hauptsächlich predigen über Heilung. Das ist irgendwie das Thema des Wochenendes. Power versus Hour stand da gerade irgendwie. Das ist das, worum es gehen soll. Also speziell um Heilungsgabe, aber nicht nur um die spezielle Gabe der Heilung, sondern generell irgendwie darüber, wie wir Heilung empfangen können und wie wir Leuten helfen können, in Heilung reinzukommen. Und ich muss sagen, für mich persönlich ist das eigentlich so die Lieblingsgabe im Moment. Irgendwie, vielleicht ist es auch das, wo ich immer noch am wenigsten mit erlebe, obwohl ich irgendwie am meisten Zeit irgendwie investiere, um da reinzukommen. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ich bin jetzt seit 2,5 Jahren dabei, mich irgendwie mit Heilung zu beschäftigen, intensiv irgendwie darüber zu studieren, zu meditieren, zu lesen, zu beten, auszuprobieren. Und es passiert auch immer mehr. Aber es ist auch irgendwie eine Gabe, wo ich das Gefühl habe, dass es in der nächsten Zeit in Deutschland einen merkbaren Aufbruch geben wird. Ich sehe das eigentlich schon überall, irgendwie, dass mir Leute irgendwie aus ganz Deutschland erzählen, dass es in ihrer Gemeinde gerade um Heilung geht. Manchmal sind das super konservative Gemeinden, die überhaupt gar nichts Charismatisches haben und trotzdem anfangen, sich irgendwie nach Heilung auszustrecken. Und so glaube ich eigentlich, dass es mehr Heilung geben wird in der nächsten Zeit und dass es irgendwann richtig durchbrechen wird, vielleicht schon in diesem Jahr, vielleicht in den nächsten Jahren, keine Ahnung was. Aber ich glaube, dass es etwas ist, was Gott in Deutschland ganz stark machen will. Und ich glaube, dass es wiederum irgendwie mit etwas Evangelistischem zu tun hat, dass nämlich Gesundheit eigentlich irgendwie das ist, wonach sich die Deutschen am allermeisten sehnen. Muss nicht hundertprozentig stimmen, ist mehr irgendwie so ein Gefühl, das ich habe. Aber wir geben Milliarden irgendwie jedes Jahr irgendwie dafür aus, gesund zu bleiben und Milliarden dafür, gesund zu werden, wenn wir gerade krank sind. Jeder redet bloß noch irgendwie um Krankenkassenbeiträge und irgendwie Arztbesuche und alles Mögliche. Und ich glaube irgendwie, dass Gott da richtig reinhauen kann. Dass vieles von dem, was wir predigen, die Leute gar nicht erreicht, irgendwie, weil sie gar nicht empfinden, was zum Beispiel Schuld ist und deswegen nichts damit anfangen können, wenn der Prediger davon redet, dass da einer irgendwie für deine Schuld gestorben ist. Aber dass irgendwie jeder, der krank ist, natürlich eine Sehnsucht danach hat, gesund zu sein. Und ich glaube irgendwie, dass keiner irgendwie an Gott vorbeigehen kann, wie wenn gerade irgendwie sein Krebs verschwunden ist oder so und diese Kraft in der Kirche ist. Und es ist eigentlich mein Traum irgendwie, dass wir dahin kommen, dass die Kirche wieder die Nöte des Volkes stillen kann. Dass nicht irgendwie der erste Gedanke eines Kranken ist, ich gehe ins Krankenhaus, sondern dass der erste Gedanke eines Kranken ist, ist, ich gehe zum Pastor. Und dass vielleicht so der erste Gedanke wie eines Armen ist, nicht ich gehe zum Arbeitsamt, sondern ich gehe zum Pastor. Ich lasse erstmal für mich beten. Und wenn das passiert, ich glaube, dann sind wir schon ein ganzes Stück weiter, dann wird keiner mehr sagen, ja Kirche, irgendwie, das hat alles irgendwie nichts mit meinem Leben zu tun und das ist alles völlig weltfremd, sondern dann wird Kirche etwas mit dem Leuten, mit dem Leben dieser Leute zu tun haben. Dann wird Gemeinde auf einmal eine Relevanz haben, die man sich jetzt im Moment überhaupt nicht vorstellen kann. Und dann werden wir diese Kraft zur Veränderung haben, nach der wir uns alle sehen. Lukas 14. Falls ihr das mitlesen wollt, Lukas 14 ist ein Hammerkapitel und das setzt so ein bisschen Maßstäbe für das christliche Leben. Ich glaube, dass es unbedingt zur Nachahmung empfohlen ist. Und die Geschichte dahinter ist einfach, Jesus ist eingeladen in das Haus eines Pharisäers zum Essen. Und es ist der Hammer, irgendwie mal zu lesen, was Jesus macht. Das Erste, was er tut, ist ein Heilen. Das Zweite, was er tut, ist Predigen. Das Dritte, was er tut, ist nochmal predigen, nämlich irgendwie, da hat einer eine Frage irgendwie zum Himmelreich und Jesus predigt gleich noch über das Reich Gottes und vom Zusammenhang her würde ich sagen, dass dieser Mensch sich danach wahrscheinlich auch noch bekehrt hat, denn seine Frage ist beantwortet worden. Und ich denke, Mann, da will ich hinkommen. Ich will so jemand sein, den man nicht auf eine Party einladen kann, ohne dass die Feier danach irgendwie einen total anderen Verlauf nimmt. Ich finde das total schade. Irgendwie, weißt du, wir gehen auf Partys und wollen evangelisieren und alle um uns rum sind irgendwie total besoffen und wir sitzen irgendwo in der Ecke und knabbern an unseren Salzstangen und gehen irgendwie 21:45 nach Hause und keiner hat irgendwie gemerkt, dass wir da waren. Und bei Jesus ist das anders gewesen. Jesus war so jemand, den konntest du nicht einladen. Der hat immer irgendwie die Party übernommen. Der hat irgendwie jede fahrlässig hingeworfene Bemerkung benutzt, um eine Predigt darauf aufzubauen. Den konnte man sowieso nicht zu Beerdigungen einladen, weil er jede Beerdigung immer zielsicher ruiniert hat, indem er den Toten auferweckt hat. Noch nicht mal bei seiner eigenen Beerdigung konnte er sich entspannen, auch da musste er wieder aufstehen. Und wenn irgendwelche Kranken da waren, dann hat er die auch noch gleich geheilt. Und ich glaube echt, Jesus, das war Konfliktpotenzial, weißt du, mit denen hast du nicht eingeladen, wenn du einen ruhigen Abend haben wolltest. Aber wenn du wolltest, dass was los ist, dann gab es eigentlich bloß eine Adresse: Wir müssen Jesus von Nazareth einladen, dann wird richtig was gehen. Genau, und wenn dann das Bier alle ist, dann kann der immer noch so ein paar Liter Mineralwasser in Bier verwandeln. Vielleicht sollte ich schnell was trinken, bevor er es wieder macht. Nicht, dass da gleich fieser Wein drin ist oder so. Und das ist, wo wir hinkommen wollen. Und ich glaube, das ist auch, wo eigentlich jeder Christ irgendwie sich für bekehrt hat. Also jeder, der nicht irgendwie einfach da reingewachsen ist, irgendwie durch seine Bekehrung in einem christlichen Elternhaus irgendwo in den christlichen Glauben reingerutscht ist. Ich glaube, jeder von uns hat irgendwo diesen Traum im Herzen, dass es genau so ist. Du bist irgendwo eingeladen und zack, irgendwie heilst du erstmal irgendwie die kranke Oma, die dann nach dem Schlaganfall sabbernd irgendwie im Rollstuhl sitzt. Und alle Leute gucken irgendwie komisch und du fängst an zu predigen. Was ich jetzt neulich, muss ich auch mal, ist ja egal, ich kann dir ein paar Geschichten erzählen. Ich bin in einer Band mit so einem Typen, der sich vor 6 Jahren oder sowas bekehrt hat. Und der hatte jetzt irgendwann einen Eindruck für seine, weiß nicht, war das Schwester oder irgendwie Tante, irgendwie so jemand in der Familie auf jeden Fall. Und sie ist geheilt worden, irgendwie übernatürlich, und hat sich danach irgendwie nicht bekehrt. Und jetzt sitzen sie danach also irgendwie so in der Familie zusammen. Und Gott gibt ihm einen Eindruck und sagt: Roland, sag ihr, dass die Krankheit wiederkommen wird, wenn sie mich nicht annimmt. Und er so, ja, kann ich jetzt nicht machen. Mal gucken, ob sich eine Gelegenheit ergibt, und trinkt irgendwie noch ein Bier. Und auf einmal irgendwie guckt sie ihn an und sagt so: Hey, wie läuft's denn in der Gemeinde? Und er so, Mist, Gelegenheit. Und sagt dann: Ja, Gott hat mir gesagt. Und auf einmal ist es irgendwie totenstill und irgendjemand ruft in die Versammlung: Seid mal alle ruhig, Gott hat zu Roland geredet. Ja, dann hat er seinen Eindruck da weitergegeben und es hat auf jeden Fall die ganze Familie mitgekriegt. Ich glaube ja, mittlerweile ja. Ja, hat sie, ne? Okay, stimmt, hat sich neulich bekehrt, als sie zufällig zu Jesus Haus gegangen ist. Halleluja. Ey, und da müssen wir hinkommen, ey. Das muss echt irgendwie unser Standard sein. Irgendwie, dass du irgendwann so während des Buffets irgendwie aufstehst und sagst: Ich habe auch noch eine kleine Rede vorbereitet. Und Gott hat mir Folgendes gesagt. Und dass wir nicht irgendwie alle Gelegenheit verstreichen lassen, sondern dass der Heilige Geist in uns so stark ist, dass wir es gar nicht anders können, als den Menschen etwas von Jesus weiterzugeben. Dass es nicht mehr möglich ist, irgendwie auf einer Party zu sein und die ganze Zeit lustlos irgendwelche Eclairs zu essen und Hors d'oeuvres und wie das ganze französische Zeug heißt. Ey, sondern dass die ganze Zeit irgendwie dieser Drang da ist: Bitte Herr, gib mir irgendeine Gelegenheit, mach, dass irgendjemand was Falsches sagt und dass ich da drauf springen kann, mach, dass irgendwann mal hier eine richtige Pause ist und dass ich aufstehen kann und was sagen kann, gib mir irgendeine Gelegenheit, um auch auf dieser Feier noch Menschen zu retten, weil das ist irgendwie das Ziel, warum ich da bin. Okay, Lukas 14, ab Vers 1. Ihr könnt auch immer gerne Amen sagen und so, das bringt mich nicht raus. Als Jesus an einem Sabbat in das Haus eines führenden Pharisäers zum Essen kam, beobachtete man ihn genau. Da stand auf einmal ein Mann vor ihm, der an Wassersucht litt. Jesus wandte sich an die Gesetzeslehrer und die Pharisäer und fragte: Hört mal her, Jungs, ist es am Sabbat erlaubt zu heilen oder nicht? Sie schwiegen. Da berührte er den Mann, heilte ihn und ließ ihn gehen. Zu ihnen aber sagte er: Wer von euch wird seinen Sohn oder seinen Ochsen, der an den Brunnen fällt, nicht sofort herausziehen, auch am Sabbat? Darauf konnten sie ihm nichts erwidern. Also die Pharisäer, das waren Schweinstreiber, also echt unsympathische Leute. Wahrscheinlich hatten sie einen guten Kern und waren hingegeben und haben sich immer bemüht, irgendwie biblisch zu leben. Aber sie hatten irgendwie so den Geist irgendwie des Ganzen nicht verstanden. Und wir wissen das aus der Bibel, dass Jesus vom ersten Tag seines Wirkens bis zum letzten Tag nichts als Ärger mit diesen Pharisäern hatten. Und einige der härtesten Ansagen, die er überhaupt gemacht hatten, gingen an Pharisäer. Und jetzt stellen diese Pharisäer ihm eine Falle. Sie wissen ganz genau, wenn Jesus auf einen Kranken trifft, dann passiert immer das Gleiche. Der Kranke wird geheilt. Das hatten sie jetzt schon 2,5 Jahre oder sowas. Lukas 13 ist ziemlich spät geschrieben, Lukas 14 ziemlich spät geschrieben. 2,5 Jahre, vielleicht auch etwas weniger durch, hatten sie das beobachtet und wussten also ganz genau, irgendwie Kranker plus Jesus gleich Heilung. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Und so machen sie also etwas total Gemeines. Sie laden Jesus am Sabbat ein und besorgen sich einen richtig offensichtlich Kranken und setzen ihn neben Jesus an den Tisch. Und dahinter steht, dass man am Sabbat ja nach ihrem Gesetz nicht heilen durfte. Das war so ganz einfach. Ein Arzt durfte am Sabbat nicht praktizieren, niemand durfte am Sabbat arbeiten. Und deswegen war es ganz klar, am Sabbat heilen ging auch nicht. Und dieser Wassersüchtige, das war nicht irgend so ein entspannt Kranker, dem man das nicht angesehen hätte. Also es war keiner, der irgendwie am Herzschmerz gelitten hätte oder Durchfall erkrankt war oder so. Sondern Wassersucht ist was richtig Fieses. Leute, die Wassersucht haben, die lagern Wasser ab, überall im Gewebe und in Gelenken und sowas, und die quellen also richtig auf. Ne, also Leute, die Wassersucht haben, da kann man dann irgendwie so ins Bein irgendwie reinstechen und kann da so einen richtigen Hubbel machen, und der bleibt dann auch mal locker wie 2-3 Stunden da, und es dauert einfach eine Weile, bis der wieder rausgeht. Das heißt also, so dieser Wassersüchtige, den konnte man nicht übersehen. Ne, da hätte man gleich ein Schild irgendwie drum hängen können, hier ist ein Kranker, oder man musste es auch nicht machen, weil man es einfach gesehen hat, dass der krank war. Und den setzen sie jetzt genau neben Jesus. Und die ein Pharisäer zum anderen wahrscheinlich sagt schon, hey, warte mal ab, irgendwie, das wird nicht lange dauern, dann wird Jesus gleich heilen. Und es ist ja Sabbat. Und dann steht das da, dass sie eine richtig tolle Atmosphäre so bei diesem Essen geschaffen haben, nämlich sie haben ihn genau beobachtet. Die haben ganz genau geguckt, was wird Jesus machen. Manche von denen werden ihre Notizblöcke mitgehabt haben und werden sich Notizen gemacht haben, was sie nachher über Jesus sagen konnten. Und wenn du mal in so einer Situation warst, dann weißt du, wie toll das sein kann. Ich erinnere mich dran, wie wenn ich als Kind auf Familienfeierlichkeiten war, dann war das auch so, man musste irgendwie dann ganz ordentlich da sitzen und wurde vorher noch irgendwie frisch gebügelt und rasiert und gekämmt, rasiert, schon mit 3 Vollbart, da war das halt total nötig. Und dann waren irgendwie die ganzen Tanten da und haben irgendwie genau aufgepasst, dass du nichts Falsches machst, dass du nicht irgendwie die Gabel in der rechten Hand hast oder genau in der Tasche hast und nicht eine Bulette in der Tasche steckst und nicht aus der Flasche trinkst und so. Und es war echt total entspannt irgendwie. Also man hat die ganze Zeit da bloß irgendwie gehofft, irgendwie, dass es endlich vorbeigeht und man wieder nach Hause spielen darf, weil das einfach total verkrampft war. Oder ich, ein anderes Beispiel, ich erinnere mich, als ich das erste Mal in Remscheid vor der Allianz gepredigt habe, irgendwie da war das auch so. Ich habe einfach ganz normal gepredigt und nachher schickte einer der Pastoren einen ganz bösen Brief irgendwie an die gesamte Allianz, indem er darum bat, uns nach Möglichkeit auszuschließen irgendwie aus der Allianz, weil ich folgende Fehler gemacht habe. Und dann war so eine ganze Litanei da aufgelistet und unter anderem war, der Prediger hatte beim Predigen die Hand in der Hosentasche. Und er hat irgendwie nicht genau das vorgelesen, was im Allianzheftchen stand. Einer der Teilnehmer hatte einen Hund mit. Ein anderer der Teilnehmer hatte eine Mütze auf während des Gottesdienstes. Ein anderer Teilnehmer hatte, manche Lieder waren auf Englisch und so jede Menge Sachen. Also wo du gemerkt hast, irgendwie, der hat die ganze Zeit nur da gesessen und hat mitgeschrieben, was alles falsch gemacht worden ist. Also der war nicht offen dafür, dass der Heilige Geist etwas tut, sondern er hat einfach nur irgendwie mitgepinnt und geguckt, mir Storch hat dieses falsch gemacht und jenes. Und jetzt hat er schon 2 Minuten die Hand in der Hosentasche gehabt. Und genauso muss das da bei Jesus auch gewesen sein. Die waren da und haben ihn belauert und geguckt, ob er irgendwann einen Fehler macht. Und vielleicht hat Jesus sich eine ganze Weile auch gedacht, okay, es ist Sabbat, ich muss es ja nicht gerade jetzt machen. Und dann saß er da und schielte irgendwie die ganze Zeit zu diesem Kranken rüber. Der Kranke schielte die ganze Zeit zu Jesus rüber. Er hatte ja auch irgendwie so gehört, was Jesus alles drauf hat. Und man sitzt da und isst irgendwie so ein bisschen und fühlt sich allenthalben sehr unwohl. Und Jesus guckt immer mehr zu diesem Kranken rüber. Und wir wissen ja, wie Jesus drauf war. Es steht ja mehrfach in den Evangelien, dass wenn er jemanden gesehen hat, der gelitten hat, dann hat es ihm den Magen umgedreht. Das steht da, manchmal wird das ganz nett übersetzt und das heißt, dass er innerlich bewegt wurde, aber das Griechische heißt, und wieder drehte sich ihm der Magen um. Das war, als ob ihm einer in die Eingeweide gehauen hätte und umgedreht hätte irgendwie da drin. Das war ein richtiger körperlicher Schmerz, den er wahrscheinlich gemerkt hat, wenn irgendjemand gelitten hat. Und es war ihm ganz klar, ich kann nicht irgendwie ansehen, wie es einem Menschen schlecht geht und ich habe die Kraft, ihn zu heilen und ich kann etwas machen. Und so kam irgendwann dieser Moment, dass er sagte, ich kann nicht mehr damit leben. Okay, Digga, ich werde dich heilen. Und er rührt ihn an. In dem Moment fließt die Kraft. Ich weiß nicht, was passiert ist, ob das Wasser aus ihm rausgeflossen ist oder wie das irgendwie gelaufen ist. Aber mit einem Mal ist der Mann geheilt und alle Pharisäer machen, er hat's getan. Er hat geheilt am Sabbat. Ja, da darf man nicht drüber nachdenken. Man darf nicht darüber nachdenken, was passieren kann, wenn Theologie über Liebe gestellt wird. Ey, ganz ehrlich nicht. Also wir sollten lieber irgendwie bereit sein, dass unsere Theologie beleidigt wird oder der Art, wie wir Gott kennenlernen. Und es wird einem Menschen gedient, als es andersrum ist. Dass unserer Theologie Genüge getan wird und einem Menschen wird nicht gedient. Echt, das ist eine Katastrophe, was Jesus über diese Pharisäer da sagt. Und das darf uns nicht passieren. Wirklich, wir müssen Leute sein, die in der Liebe Gottes vorangehen und die sagen, wir wollen irgendwie, dass Gottes Kraft zu Menschen kommt. Wir wollen, dass Menschen gedient wird. Ganz egal, irgendwie, was mit meinen religiösen Empfindungen dabei ist. Die müssen echt mal ganz schön hinten anstehen. Amen. Und ich finde das den Hammer wie von Jesus, dass er so super undiplomatisch war. Also ich hätte das an seiner Stelle anders gemacht, ne? Muss ich mal ganz ehrlich bekennen. Ich wäre ein bisschen menschenfürchtiger gewesen und ich hätte wahrscheinlich mit dem Kranken so einen Zettel hingeschrieben und da hätte drauf gestanden, in fünf Minuten an der Toilette. Und ja, Jungs, ich muss mal eben aufs Klo und zack, okay, du bist geheilt und jetzt gehen wir irgendwie ab durch den Hinterausgang. Sondern wäre ich wiedergekommen und hätte gesagt, so ja, hier irgendwie der Wassersüchtige, dem ging es nicht gut, der musste sich irgendwie ins Bett legen, der ist nach Hause gegangen. Genau. Beim Wasser lassen musste er dann nach Hause gehen. Irgend sowas in der Art. Oder ich hätte ihm gesagt, hör mal, in fünf Stunden geht die Sonne unter irgendwie und danach ist Sonntag und dann kann ich dich ja heilen und dann passiert nichts, dann darf ich wieder als Arzt praktizieren und keiner kann mir einen Strick durchdrehen. Aber Jesus hat das alles nicht gemacht. Und ich glaube, dass da irgendwie etwas hintersteht, nämlich, dass Gott so sehr mit Menschen mitleidet, dass er es nicht aushalten kann, dass dieses Leiden noch 5 Stunden länger dauert. Dass Jesus nicht mal irgendwie damit leben konnte, den jetzt irgendwie versteckt zu heilen, sondern dass es ganz klar war, dem Mann muss geholfen werden, und zwar jetzt. Und wir haben alle irgendwie so eine bekloppte Theologie, vielleicht nicht alle von uns, aber viele von uns, gerade irgendwie so in der charismatischen Szene, wo es dann immer heißt, es ist noch nicht dran. Habe ich früher total oft gesagt, irgendwie immer, wenn Gott irgendwie was nicht gemacht hat, naja, ist halt gerade noch nicht dran, soll vielleicht später noch kommen. Und ich glaube, das ist Quatsch. Für Jesus war immer Zeit, etwas Gutes zu tun. Selbst irgendwie in Situationen, wo er davon ausgehen konnte, das wird mich irgendwann richtig mir richtig Ärger bringen, wo er gewusst hat, irgendwie, das kann vor Gericht gegen mich verwendet werden, das kann irgendwie herangezogen werden, um ein Todesurteil gegen mich zu rechtfertigen. Selbst in diesen Situationen hat er gesagt, ich kann nicht damit leben, dass dieser Mann noch länger krank ist, sondern ich will, dass er jetzt geheilt wird. Und das ist etwas, das sollten wir wirklich in unser Herz hineinkriegen, dass wir wissen, es ist immer Zeit, Gottes Segnungen zu empfangen. Wir müssen nicht irgendwie darauf warten, wie das irgendwas passiert. Wir müssen nicht darauf warten, wie das ein besonders toller Tag eintritt, sondern wir können jetzt irgendwie das ergreifen, was Gott für uns hat. Und Reinhard Bonk hat das mal so schön in der Predigt gesagt, hey, du musst nicht warten, bis du geheilt wirst, bis ich zu Ende gepredigt habe. Du kannst jetzt geheilt werden, während ich noch predige. Und ich sage, ja, genau, so ist es. Hey, du musst nicht mehr darauf warten, dass irgendjemand dir die Hände auflegt, irgendwas ganz Tolles passiert oder irgendwie eine spürbare Salbung da ist oder halt ein ganz besonders toller Tag passiert. Nein, musst du nicht. Irgendwie jetzt ist der Tag des Heils und jetzt ist die Stunde, wie da Jesus wirken kann. Und wenn du offen dafür bist und Glauben dafür hast und dich ausstreckst, dann kann das jetzt passieren, ganz egal, was es ist. Gott hat nicht irgendwelche besonderen Tage, Gott hat keine besonderen Zeiten, sondern bei Gott ist jeder Tag genau wie der andere und es ist jede Stunde eine Stunde, um zu segnen und Gott will nicht warten. Und wir sollten genauso kompromisslos sein. Wir sollten nicht auf irgendetwas warten, sondern sagen, egal wie wann es passiert, egal wann ich jemanden treffe, irgendwie mit dem ich reden kann, mit dem ich beten kann, ich will das machen. Ich will nicht auf irgendetwas warten, ich will auch nicht darauf warten, dass ich eine Gänsehaut kriege oder einen total deutlichen Eindruck, bete jetzt für Pasquina, sondern wenn sie kommt, dann will ich für sie beten. Und wir machen uns ganz oft abhängig von irgendwelchen besonderen Zeichen und denken so, ja, wenn ich jetzt wirklich irgendwie mit meinem Nachbarn reden soll, dann zeig mir das doch bitte her, indem jetzt irgendwie 3 schwarze LKWs irgendwie die Straße langfahren. Und dann guckst du aus dem Fenster und es kommen keine 3 schwarzen LKWs und du denkst, ja, auch war wahrscheinlich nicht der Wille des Herrn, den heute zu erretten. Also ein Quatsch, echt so ein Quatsch. Wir wissen, Gott ist immer da und Gottes Kraft ist immer da und Gott ist immer derselbe. Und wir brauchen nicht irgendwelche besonderen Bestätigungen und Eindrücke, sondern wir können jetzt irgendwie in der Kraft, die wir haben, rausgehen. Wir können jetzt irgendwie mit jemandem reden und es muss nicht irgendetwas Besonderes passieren. Und Jesus war immer bereit dazu. Er war jederzeit bereit, irgendwie das zu machen, wie was er machen konnte. Er wusste jederzeit, irgendwie, dass er die Kraft hat. Und er hat nicht auf irgendetwas gewartet. Er konnte nicht auf irgendetwas warten, weil die Liebe ihn zu sehr angetrieben hat. Und dann hat er lieber im Zweifelsfalle gesagt, okay, jetzt sofort und sei geheilt. Und er war geheilt. Dann passiert, was passieren musste. Und die Pharisäer wurden ärgerlich. Und Jesus sah es wahrscheinlich in ihrem Gesicht oder vielleicht hatte in ihre Herzen geguckt, hatte ein Wort Erkenntnis wie zu anderen Zeiten und er merkte, irgendwie fanden die das nicht so gut, dass ich das gemacht habe. Und er erklärt es ihnen und sagt, okay, wer von euch wird seinem Sohn oder seinem Ochsen, der an den Brunnen fällt, nicht sofort herausziehen und wenn es auch am Sabbat wäre? Und darauf konnten sie ihm nichts antworten. Und ich glaube, der Grund, warum sie ihm nichts antworten konnten, war, dass es ganz klar war, wenn mein Kind in den Brunnen fällt, dann hole ich es raus. Und wenn mein Ochse in den Brunnen fällt, dann hole ich den Ochsen raus. Und da gucke ich nicht auf die Uhr und da gucke ich auch nicht auf den Kalender, sondern Kind muss raus, Ochse muss raus und dann mache ich das einfach. Und sie wussten auch, dass das natürlich am Sabbat verboten ist. Ich habe mich mal erkundigt, ein Ochse kann irgendwie 800 Kilo wiegen. Und ein 800 Kilo Viech irgendwie aus dem Brunnen zu kriegen, der vielleicht 3 Meter tief ist oder so, das ist Arbeit. Also das ist nichts, was man mit links macht. Und das ist auch nichts, was man so entspannt macht, wie Jesus den Wassersüchtigen durch Handauflegung geheilt hat. Sondern das ist richtig Arbeit. Und wahrscheinlich waren einige von den Pharisäern reich. Und wer damals reich war, der war nur reich, weil er viele Tiere hatte. Und jeder von ihnen musste zugeben, ja, ich würde das machen. Ich würde das draus holen. Und so konnten sie ihm nichts darauf antworten. Und was Jesus da sagt, ist eigentlich, ist es doch ein gesunder Menschenverstand. Wenn es jemandem schlecht geht und du kannst ihm helfen, hilfst du ihm. Du musst nicht darüber nachdenken, du musst nicht gucken, was für ein Tag ist, sondern wenn du jemandem helfen kannst und jemandem helfen musst, dann machst du es einfach. Und das Krasse ist, dass ich glaube, wenn ich jetzt so drüber predige, dass alle Leute nicken. Aber dass wenn ich irgendwie mit manchen Christen rede und sogar eigentlich wahrscheinlich mit den meisten Christen in Deutschland, würden sie irgendwann an so einen Punkt kommen, wo sie sagen würden, ja, das kann man ja nicht vergleichen. Es ist ja klar, wenn ein Kind im Brunnen fällt, muss ich es rausholen. Aber ich kann ja gar nicht wissen, ob Heilung wirklich immer Gottes Wille ist. Und ich weiß ja gar nicht, ob Gott wirklich immer jemanden heilen will. Und ich glaube doch, du kannst es wissen, weil Jesus das mit so einer einfachen Sache verglichen hat. Und es ist heute noch genauso, wie es damals gewesen ist. Du musst nicht darüber beten. Und trotzdem glaube ich, dass die meisten Christen heute ganz anders handeln würden. Da ist irgendwie ihr Viech in den Brunnen gefallen, ihre lieblingslila Kuh, und sie würden sich an den Brunnenrand setzen und würden sagen, ja, ich würde dich gerne rausholen, aber ich muss jetzt erstmal beten, ob das nicht vielleicht Gottes Wille ist, dass du in diesen Brunnen gefallen bist. Und dann ist dann wieder ein fünfjähriges Kind im 12 Meter tiefen Brunnen und planscht da unten rum und quakt irgendwie ein bisschen traurig und hat auch ein gebrochenes Bein und du weißt irgendwie, morgen wird das wahrscheinlich Trost sein, weil es sich nicht mehr lange halten wird. Und trotzdem, um in dem Bild zu bleiben, würden viele Christen am Brunnenrand sitzen und würden sagen, ja, ich muss jetzt erstmal in mich gehen und ich muss mal ein bisschen Bibel lesen. Vielleicht will Gott dir ja irgendetwas zeigen dadurch, dass du in den Brunnen gefallen bist. Und du warst ja auch nicht immer artig. Und wer weiß, ob der liebe Gott dir nicht gerade irgendetwas in seiner großen Güte damit zeigen möchte, dass du gerade heute in diesen tiefen Brunnen gefallen bist. Und dann beten wir erstmal darüber und dann rufen wir die Gemeinde zusammen und Gebetskreise, um irgendwie rauszufinden, ob es möglicherweise Gottes Wille ist, etwas Gutes zu tun. Und es ist im Grunde genommen total schizophren und es ist total bekloppt und dennoch ist es irgendwie die Art, wie die meisten Christen in Deutschland auch heute noch denken. Dass wir sagen, ja, irgendwie der Bruder so und so hat Krebs und natürlich ist Krebs irgendwie keine gute Sache, aber wir haben jetzt schon einmal für den gebetet und er ist nicht sofort geheilt worden und vielleicht ist es ja nicht Gottes Wille, ihn zu heilen. Und dann sagt man sogar ja oft noch, ja, vielleicht will Gott ihm irgendetwas dadurch zeigen. Sein Charakter könnte sich ja dadurch bessern, irgendwie, dass er krebszerfressen im Krankenhaus liegt. Und Gott kann ihm ja Demut und Geduld irgendwie dadurch beibringen. Und vielleicht ist es ja wirklich so, dass Gott ihn krank gemacht hat, damit irgendetwas ihm dadurch klar wird. Und ganz ehrlich, da könnte ich mich drüber aufregen. Ich finde, das ist total perverses Denken, das immer noch irgendwie in unseren Köpfen drin ist. Bevor ich diese Predigt zum ersten Mal über diese Bibelstelle gepredigt habe, andersrum, habe ich eine Zeitschrift gekriegt, unverlangt von einem größeren christlichen Verlag. Und da war ein Artikel darüber drin, warum Gott heute nicht mehr heilt. Und ich habe beim Lesen des Artikels, hatte ich irgendwie das Gefühl, dass Gott und der Teufel irgendwann in den letzten 2000 Jahren die Rollen getauscht haben. Weil da ging das dann nämlich wirklich so, welcher Segen Krankheit doch ist. Und irgendwie, was Gott uns durch Krankheit alles beibringen kann. Und dann am Ende ging es irgendwie darüber, dass man sich irgendwie fernhalten soll von Christen, die für Heilung beten, weil viele Heilung vom Teufel sind.
Bullshit.
Und ich dachte, das sag ich nicht. Nicht, dass ihr das alles abonniert danach. Und ich finde das unglaublich, irgendwie, dass es sowas gibt. Weil zu Zeiten Jesu war die Sache total einfach. Ne? Da gab es irgendwie Gott und es gab den Teufel. Und der eine war gut und der andere war böse. Und man konnte sagen, Krankheit ist schlecht, also ist die vom Teufel. Und man konnte sagen, Heilung ist gut, also ist die von Gott. Und es war total einfach. Ja, Johannes 10, Vers 10, was steht da? Weiß das jemand? Rauben und zu morden, genau. Aber ich bin gekommen, damit sie ewiges Leben haben oder Leben im Überfluss haben. Halleluja, genau. Der Teufel kommt nur, um zu rauben, zu stehlen und zu schlachten. Er ist ein Dieb und ein Mörder. Und ich bin gekommen, damit sie Leben im Überfluss haben. So einfach war das damals. Da konntest du sagen, hey, Krankheit ist ein Räuber, die raubt mir meine Gesundheit, raubt mir meine Kohle, raubt mir mein Leben irgendwann. Das kann nicht von Gott sein. Und du konntest sagen, Heilung ist was Gutes. So heißt es dann auch, Apostelgeschichte 10, Vers 38. Was steht da, Paddy? Nein. 10 Vers 38, da redet Petrus mit Cornelius und sagt ihm, wie Jesus von Nazareth und wie gesalbt mit dem Heiligen Geist und wie erfüllt mit der Kraft Gottes und wie überall umherzog und Kranke heilte, die unter der Macht des Feindes waren, denn Gott war mit ihm. Also er sagt, Jesus tat Gutes, indem er heilte. Und so einfach war die Rechnung damals. Weißt du, und wenn wir uns fragen, warum irgendwie so wenig Heilung in Deutschland passieren, dann liegt das, glaube ich, irgendwie hundertprozentig daran, dass so wenig Glauben für Heilung da ist und so viel Verwirrung über Gottes Charakter da ist. Und ich stelle das ehrlich gesagt bei mir selber fest, als ich mich aufgemacht habe, irgendwie mehr über Heilung zu erfahren und darüber irgendwie nachzudenken und zu beten, habe ich gedacht, ich habe allen Glauben der Welt irgendwie für Heilung und ich dachte, ich kenne Gott irgendwie super gut und habe aber doch festgestellt, so in den letzten 2,5 Jahren, irgendwie, dass Jesus mir Tiefen von sich gezeigt hat, die ich vorher echt nicht kannte. Und dass ich irgendwie Gottes Liebe auf eine Weise erfahren habe, die ich vorher auch nicht kannte. Und dass ich ganz sicher geworden bin darüber, dass Gott wirklich nur das Gute für mich will, aber dass Gott wirklich einige Sachen wieder aus meinem Herzen aufräumen musste und ausräumen musste, bis ich irgendwie zu dieser Überzeugung gekommen bin. Und ich glaube, das ist eigentlich kein Wunder, dass so wenig im Heilungsbereich passiert, wenn ein so großer Teil irgendwie der deutschen Christen ihrem liebenden Vater jede Schweinerei zutraut, die man eigentlich machen kann. Und das immer irgendwie mit irgendwelchen Jeremia-Stellen irgendwie dann begründet, dass Gottes Wege größer sind als unsere und sein Ratschluss uns sowieso irgendwie niemals verstehbar ist und dass er aus jeder Katastrophe noch was Gutes machen kann. Ich glaube, dann ist das kein Wunder, wie das es nicht flächendeckend in Deutschland greift. Und ganz ehrlich, wenn ein menschlicher Vater mit seinen Kindern das machen würde, was wir manchmal unserem himmlischen Vater zutrauen, dann wird er sofort und völlig gerechtfertigt ins Gefängnis kommen. Also wenn der irgendwie jetzt seinem Kind da irgendwie ein Bein bricht, irgendwie damit es in der Schule ein bisschen besser aufpasst, oder eben irgendwelche Krebserreger irgendwie ins Essen tut, irgendwie damit es mal ein bisschen Demut lernt oder so, ey, das wird gar nicht gehen. Da würde jedes Gericht irgendwie sofort irgendwie sagen, hier erst Psychiatrie und danach mir bis ans Lebensende ins Gefängnis. Und das absolut zu Recht. Und trotzdem irgendwie sagen wir, ohne mit der Wimper zu zucken, das Gleiche über Gott. Und ich meine, gut, ich merke an euren Reaktionen, wie das bei euch jetzt nichts ist, was ich hier noch reinpredigen muss, sondern dass ihr da auch schon irgendwie Erkenntnisse darüber habt. Und das freut mich echt sehr. Aber es ist wirklich, es muss irgendwie dieser Gedanke in uns absolut wirksam sein. Mein Vater wird nichts Schlechtes machen. Und auch wenn ich manches nicht erklären kann, wenn ich nicht erklären kann, warum irgendwelche gläubigen Leute irgendwie trotzdem irgendwie an schlimmen Krankheiten sterben, kann ich doch immer sagen, das ist nichts, was mein Vater gemacht hat. Nichts. Und wir dürfen in unserem Herzen echt nicht mal ein Stück Unglauben irgendwie darüber haben. Da darf kein irgendwie Gedanke daran sein, irgendwie, dass Gott uns irgendetwas Schlechtes gibt, irgendwie, um uns irgendetwas Gutes irgendwie beizubringen. Also klar, Gott ist ein Meister der B-Pläne und er wird irgendwie aus jeder Scheißsituation noch was Gutes irgendwie machen können. Aber es ist nie irgendwie sein Wille gewesen. Es ist nie sein Wille gewesen. Und ganz ehrlich, ich bin mit einer Theologie aufgewachsen, die eigentlich immer gesagt hat, du musst aufpassen, dass du dein Herz nicht zu sehr an irgendetwas hängst, denn dann wird Gott kommen und wird es dir wegnehmen. Und das ist immer das, was mir gesagt worden ist. Wenn du irgendwie deine Schallplatten irgendwie zu sehr magst, irgendwie gerade so deine weltlichen Schallplatten, dann wird irgendwann Gott kommen und wird sie dir wegnehmen. Und entweder wird er dir sagen und du kannst es dann wegschmeißen, oder wenn nicht, irgendwie dann wird halt einer bei dir einbrechen und wird dir die Dinger klauen. Oder ich hatte irgendwie Freunde, die viel an Autos gebastelt haben, und gerade einen Freund, und der dann irgendwann sagte so, ja, ich verkaufe die lieber alle, weil ich merke, das ist mein Götze und ich habe Angst, dass ich irgendwann einen Unfall mit den Dingern baue, weil Gott irgendwie nicht will, dass ich an den Autos schraube. Und das ist doch irgendwie nicht unser Gott, irgendwie, das ist doch nicht irgendwie Gottes Art, uns irgendetwas beizubringen. Ich meine, Gott kann uns anders demütig halten als durch irgendwelche Katastrophen. Und wir müssen das echt in unsere Köpfe und vielmehr noch in unsere Herzen reinkriegen, was Jakobus sagt, nämlich, dass bei Gott kein Wechsel ist von Licht und Finsternis oder von Licht und Schatten, wie eine andere Bibelübersetzung sagt, dass bei ihm, von ihm nur das Gute und Vollkommene kommt und nicht irgendwie hin und wieder was Gutes und dann wieder was Schlechtes. Und wir sollten uns abgewöhnen, wieder in diesen Situationen immer noch gleich alttestamentlich zu werden und anzufangen, Hiob zu zitieren, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gepriesen sei der Name des Herrn, Hiob 1, Vers 21. Also werde ich später noch drüber reden, deswegen werde ich da jetzt irgendwie nicht mehr irgendwie so großartig das irgendwie vertiefen. Aber irgendwie, wir werden total oft alttestamentlich, wenn es irgendwie darum geht, wie das Leiden in unser Leben kommt, und sagen, wir können es uns nicht erklären, es muss wohl von Gott gekommen sein. Und da ist es so wichtig, irgendwie, dass wir es in unsere Herzen hineinkriegen, wer Gott wirklich ist und wie Gott wirklich ist. Und unser Reflex muss werden, wenn irgendjemand leidet, dass es sofort irgendwie ganz klar ist, reflexartig, das ist nicht von Gott, da werde ich was gegen machen. Und ich werde daran arbeiten, wie dass der Mensch, dass dem geholfen wird, dass Gottes Kraft zu dem kommt, dass Gottes Liebe sich erweisen kann und dass ihm irgendwie gedient wird. Und ich werde ihn nicht mit irgendwelcher Scheiß-Unsinns-Theologie irgendwie noch voll schwallern und ihm erzählen, wie toll das doch ist und wie es ihm jetzt gerade geht und dass da irgendwelcher toller Trost kommen kann dadurch, sondern es muss wirklich sein, wie wir wollen Leuten helfen. Wir wollen Leuten dienen. Und es ist egal, ob sie körperlich krank sind oder ob sie in Armut leben oder ob sie irgendwie seelisch krank sind oder sonst irgendwie etwas mit ihnen ist. Wir wissen, dass Gott ihn liebt und dass Gott ihnen etwas Gutes tun will. Und der Reflex muss kommen. Ich bringe ihnen das Evangelium. Und ich glaube, dass so wenig Christen in Deutschland verstanden haben, was das Evangelium eigentlich ist, nämlich eine wirklich gute Nachricht.
Und die gute Nachricht ist doch einfach, ey, du kannst frei sein, du kannst geheilt sein, du kannst versorgt sein, du kannst errettet werden und wie das noch oben drauf. Und Gott kann irgendwie dein Leben erfüllen in einer Weise, wie du es dir nicht vorstellen kannst. Und das muss die Botschaft sein, wie wir predigen. Das ist der Grund, warum der Heilige Geist überhaupt da ist. Kannst du mal nachlesen in Lukas 4, irgendwie da steht, was der Heilige Geist machen will. Und es geht immer nur um diese Sachen. Es geht darum, das Evangelium Gottes wirksam zu den Menschen zu tragen. Und das ist vielleicht nicht immer einfach. Und das ist irgendwie das Letzte eigentlich, was ich aus diesem Bild, aus dieser Geschichte, die da passiert ist, heraushole. Nämlich, es ist nicht immer leicht, jemanden aus einem Brunnen zu holen. Und wenn der Brunnen tief ist, dann wird man eine Weile brauchen, um da dran zu kommen und ihn rauszuholen. Und gerade wenn das so eine Kuh ist, irgendwie dann reicht es nicht, ein Seil runterzuwerfen und zu sagen, halt dich fest, Kuh. Sondern man muss irgendwas anderes einfallen lassen. Ja, vielleicht muss man selber runter. Vielleicht muss man Bagger holen. Vielleicht muss man einen Tunnel graben, wie von der anderen Seite. Vielleicht muss man den Brunnen sprengen. Keine Ahnung, was man machen muss. Aber das Kind muss raus. Und wir müssen uns einfach mal vorstellen, wie das Jesus über eine sterbende Welt genau das Gleiche denkt, wie dieser Pharisäer über sein Kind im Brunnen. Und das irgendwie Gott, wenn er diese Welt sieht und wenn er Bielefeld sieht, dann sieht er irgendwie ein Kind, das im Brunnen ist und sucht jemanden, der bereit ist, es rauszuholen und nicht irgendwie darüber zu philosophieren. Und während wir uns Gedanken darüber machen, dass die Welt ja immer schlechter wird und uns teilweise noch mit irgendwelcher Offenbarungstheologie, die noch nicht mal unbedingt richtig sein muss, trösten und sagen, ja, irgendwie es kommen halt irgendwie wenige Leute in den Himmel und am Ende wird halt alles schlimmer und Verfolgung kommt und so. Während wir darüber reden, geht daraus eine Welt verloren. Und es ist eine Welt, die nach Gottes Maßstäben im Brunnen ist. Und wir sollten nicht irgendwie darüber nachdenken, dass sowieso alles schlimmer wird, sondern wir sollten dem Reflex folgen und rausgehen und Menschen retten. Und es ist gerade irgendwie unser Auftrag von Jesus Freaks. Und ich meine, nächste Woche ist das Konzil und ich hoffe irgendwie, dass das rauskommt, irgendwie, was einfach die Wahrheit ist. Nämlich, es ist unser Auftrag, Gottes Liebe zu den Leuten zu bringen. Und mir ist egal, was es kostet. Und mir ist egal, wie schwer es ist. Es ist unser Job. Und wenn es beim ersten Mal nicht klappt, das Kind rauszuholen, dann versuchen wir es nochmal. Und dann versuchen wir es nochmal. Und wir werden es so lange versuchen, bis entweder das Kind aus dem Brunnen geholt worden ist oder bis wir beim Versuch, es rauszuholen, gestorben sind und in die Herrlichkeit eingehen. Und ich bete einfach, wie das, dass der Spirit wird, den nicht nur ihr habt, sondern den wir als Jesus-Freaks kriegen und der sich über Deutschland ausbreitet, dass wir sagen, wir holen das Kind aus dem Brunnen, egal wie lange es dauert. Und das heißt auch, wir lassen uns nicht entmutigen. Und es ist eine Katastrophe, wie schnell Christen zu entmutigen sind. Ich glaube, dass das eigentlich vom Teufel her die Waffe Nummer 1 gegen uns ist. Ne, was wir versuchen es einmal und sagen dann, oh, ist wohl nicht meine Gabe gewesen. Hat nicht geklappt. Ich habe schon mal mit dem Heiden geredet, der hat sich nicht bekehrt. Ich habe wohl nicht die Gabe der Evangelisation. Und ich habe schon mal für einen Kranken gebetet, der ist danach gestorben. Ich habe wohl nicht die Gabe der Heilung. Und es ist Quatsch. Es ist Quatsch. Weißt du, selbst wenn du nicht die Gabe der Evangelisation hast, kannst du trotzdem viele Leute zu Jesus führen. Und selbst wenn du nicht die Gabe der Heilung hast, kannst du trotzdem Leute durch Glaubenslehre heilen oder selbst durch Handauflegung. Ich meine, derselbe Heilige Geist, der in Jesus gewesen ist, der ist in mir. Also kann ich die Sachen, die Jesus gemacht hat, kann ich auch machen. Und wir sollten uns nicht entmutigen lassen, sondern sollten sagen, okay, hat beim ersten Mal nicht geklappt, gehe ich ins Wort, bete drüber, warum hat es nicht geklappt? Versuche ich es nächstes Mal nochmal. Hat dann auch nicht geklappt. Egal, ich gehe wieder ins Wort, ich bete wieder darüber. Diesmal faste ich vielleicht sogar noch ein bisschen und werde es wieder ausprobieren. Und werde es so lange ausprobieren, bis es klappt und Gottes Kraft fließt. Und ich weiß nicht, warum wir als Christen diesen Biss nicht haben oder diese Motivation nicht haben, wie das, was Gott uns sagt, wie umzusetzen, egal was es kostet. Aber ich weiß, dass das etwas ist, was uns viel mehr kosten wird, nämlich in Ewigkeit kosten wird, irgendwie nämlich Seelen kosten wird und Menschen kosten wird. Und dass es einfacher oder billiger wäre, auf lange Sicht wie Motivation zu investieren, um das zu geben, was nötig ist, egal wie hoch der Preis ist. Und wir dürfen uns nicht entmutigen lassen. Wirklich, wir haben noch ein paar Jahre hier auf der Welt. vielleicht noch 50 irgendwie, vielleicht manche auch nur noch 20 oder keine Ahnung, vielleicht haben manche sogar noch 60 Jahre, das wäre schon eine ganze Menge. Aber es ist nichts irgendwie verglichen zur Ewigkeit und wir müssen diese Jahre einsetzen. Und wir können uns nicht irgendwie jetzt unser Leben lang jetzt irgendwie damit trösten, diese Gabe nicht gehabt zu haben und jene Gabe nicht gehabt zu haben und dass wir deshalb sagen, es ist ganz normal, dass wir nicht diese Dinge erlebt haben, sondern wir müssen irgendwie in eine heilige Unzufriedenheit reinkommen, die sagt, ey, ich will mehr. Ich will mehr. Ich will ein Grafzahn sein. Ich will alles, was Jesus für mich hat. Und weißt du, manche Leute... ein Schafzahn sein. Aber bitte kein Schafzahn. Die haben immer so gelbe, fiese Zähne, die Schafe. Und manche Leute machen sich irgendwie Gedanken darüber, ob wir überhaupt das Recht haben, geheilt zu werden. Und ich würde sagen, nein, wir haben nicht nur das Recht, wir haben die Pflicht, geheilt zu sein, weil es etwas ist, wofür Jesus gestorben ist. Und ich nehme das als meine Pflicht an, alles mir zu nehmen, was Jesus gestorben ist. Ich will es haben. Ich will nicht, dass Jesus in irgendeinem Bereich umsonst gestorben ist. Ich meine, wie gemein ist das? Du hängst am Kreuz irgendwie und gibst dein Leben für etwas hin und dann gehen alle Leute wie vorbei oder viele Leute gehen vorbei und sagen, ja, danke, dass du mich errettet hast und den ganzen Rest kannst du behalten. Es ist ja schrecklich, auf jeden Fall, das geht überhaupt nicht. Und deswegen würde ich gleich gerne noch mit euch beten oder jetzt mit euch beten, ich bin jetzt auch schon irgendwie am Ende, dass diese Motivation kommt, dass ein Hunger kommt. Und ich weiß, dass alles irgendwie schon in uns ist. Und trotzdem brauchen wir einen Hunger, um es zu entdecken. Und das ist immer irgendwie so eine gewisse Paradoxie irgendwie, dass man gleichzeitig irgendwie arm sein kann und reich sein kann. Aber ich glaube irgendwie, dass der Weg irgendwie zu den Schätzen im Inneren eigentlich über einen geistlichen Hunger kommt. Und er sagt, ich will es entdecken. Ich will in mein Potenzial reinkommen. Ich will in meine Berufung reinkommen. Und ich will, dass meine größte Angst im Leben ist, meine Berufung zu verpassen. Und nicht irgendwie geschieden zu werden, zu sterben oder sonst etwas, sondern meine größte Angst ist es nicht, irgendwie das zu erleben, was Jesus für mich hat. Und irgendwann im Himmel anzukommen und zu hören, ja, schön, dass du da bist, aber guck mal, diese ganzen Leute hättest du mitbringen können, diese ganzen Sachen hättest du erleben können und du hast nichts davon gemacht. Das wäre für mich total erschreckend, das dürfte nicht passieren. Und so weiß ich, dass ich dieses Wochenende nicht nur über Heilung lehren werde, sondern dass es irgendwie auch eingebettet sein wird in ein größeres von Nachfolge und mit Jesus leben und auf Jesus zuleben. Und dass es nicht irgendwie gehen kann, nur diesen einen Bereich irgendwie rauszuholen, sondern dass es eigentlich darum geht, ein Leben der Hingabe zu führen in allen Bereichen, die gerade dran sind. Und ich weiß, dass Gott uns segnen will. Und ich weiß, dass ihr offene Herzen habt. Und deswegen glaube ich, dass viele Worte kommen wird und ja, viel passieren wird. Ich glaube auch vieles im Übernatürlichen. Aber lasst uns auf jeden Fall dafür beten, dass Jesus Motivation freisetzt und dass wir nicht in irgendeine Lethargie verfallen, sondern dass wir sagen, Kind ist im Brunnen und ich werde geben, was nötig ist, um Kind rauszuholen. Ich werde geben, was nötig ist, um meinen Beitrag zu leisten, dass Bielefeld errettet wird, dass meine Gemeinde irgendwie geisterfüllter wird, dass ich irgendwie mehr im Geist vorangehe und dass die Dinge passieren, die Gott sich vorgenommen hat. Und wir müssen endlich aufhören, Gemeinde zu spielen. Nicht? Wir sind Gemeinde. Wir sind Gottes Antwort auf die Probleme der Welt. Einfach, weil wir den Problemlöser kennen und in uns haben. Und wenn wir nicht gehen, dann werden die Leute nie die Antwort kriegen. Und wir können uns nicht irgendwie in unseren Kirchenräumen verstecken und irgendwie hoffen, dass wir bald irgendwie entrückt werden und bald alles vorbei ist, sondern wir müssen irgendwie losgehen und zeigen, wie das Christi-Kirche triumphierend ist. Gott wird irgendwann wiederkommen und seine Braut heimholen. Und es wird beim zweiten Mal nicht sein wie beim ersten Mal. Beim ersten Mal ist Jesus gekommen, um Leute zu retten. Und das zweite Mal wird er kommen, um eine siegreiche Braut heimzuholen, die gewaschen worden ist im Wasserbad des Wortes, die herrlich ist und heilig und wunderschön ist. Und wir können dabei sein. Und wir sollten irgendwie nicht denken, wie das Christsein einfach nur ist, um hier durchs Leben kommen und ja, so mehr recht als schlecht zu machen oder vielleicht sogar mehr schlecht als recht, sondern wir sollten echt in unserem Maßstab sollte es sein, dass wir siegreich sind, dass wir in Gottes Herrlichkeit vorangehen und dass wir unsere Umwelt verändern. Amen. Ich könnte es weiter predigen, aber Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir für den hammerschönen Lobpreis gerade, Herr, und die gute Zeit irgendwie auf dem Boden. Jesus, ich danke dir, dass du diese Leute hier liebst, Herr, dass du mich liebst. Und ich bete nicht nur für dieses Wochenende, irgendwie, dass es nur ein Wochenende, das vergeht, aber ich bete, irgendwie, dass du diese Gemeinde hier mit dem Hunger nach dir segnest, Herr. Jesus, ich bitte dich, dass jeder hier in das reinkommt, was du für diese Gemeinde hast und was du für jedes einzelne Leben hast. Und Gott, wir haben schon so vieles von dem verpasst und die Christen haben schon so vieles verpasst von dem, was gehen kann. Gott, und so bete ich mir, dass wir aufhören, Zeit zu verschwenden und dass wir in eine steigende Motivation kommen. Und ich bete, dass wir das Kind aus dem Brunnen holen, Herr. Gott, ich bete, dass diese Zeit mit der sinnlosen theologischen Gespräche irgendwie vorbei ist. Gott, dass wir aufhören, wir uns um uns selber zu drehen und uns zu streiten über irgendwelche Sachen und dass wir endlich irgendwie anfangen, unseren Auftrag zu leben, Herr, und dass wir die übernatürliche Kirche sind, zu der du uns gemacht und bestimmt hast. In Jesu Namen.